Es ging genau auf die Minute los. Und plötzlich beschleunigt er 340, 330, 350. Und dann kam tatsächlich einer. Und mit einer Affengeschwindigkeit, wie aus einer anderen Welt, schwebt der da an dir vorbei. Boah, sind wir in Berlin davon weit weg, weil wir haben weder die Hochhäuser noch haben wir die Lightshow. Und da habe ich sowas erlebt, was ich eben in Deutschland gar nicht mehr erlebe, dass man so wahnsinnig stolz auf gewisses Erreichtes ist. So, meine Lieben, China, zweiter Teil. Im ersten Teil ging es im Wesentlichen um Peking. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, ich war also über Ostern mit der Familie in China, habe mir dort alles in Ruhe angesehen, weil ich seit vielen Jahren über den wirtschaftlichen Niedergang in Deutschland schreibe, der zuletzt wieder bestritten wurde vom Spiegel und davor von der FAZ. Aber wir sind im wirtschaftlichen Niedergang, wenn man sich alle Zahlen in Ruhe anschaut. Und wenn man sich eben mit diesem wirtschaftlichen Niedergang beschäftigt, kommt man irgendwann zu den Wettbewerbern. Die Wettbewerber für uns sind vor allem für die Zukunftstechnologien die USA, aber auch China in den Zukunftstechnologien. Aber für die herkömmlichen Technologien, also vor allem Maschinenbau, Automotive, haben wir halt einen enormen Druck aus China und tun uns so wahnsinnig schwer, weil China einfach einen anderen Speed hat. Und im Zuge dessen habe ich gesagt, ich will das mal selber vor Ort erleben und war eben zuerst in Peking, dann in Shanghai und dann in Hongkong. Peking war der erste Teil, wurde sehr viel diskutiert. Was ich sagen kann ist, dass, wenn es kommentiert wird, Böhminghaus behauptet, es gibt keine Obdachlosigkeit. In China sage ich, habe ich nie behauptet. Ich habe gesagt, ich habe keine gesehen. Und ich bleibe auch dabei, dass ich keine gesehen habe. Dann Böhminghaus behauptet, dass die Häuser dort alle super stabil sind, super modern sind. Aber hier, ich habe ein paar Fotos oder ich habe ein Video, wo die zusammenbringen. Kann sein. Aber ich habe in Peking eine super Substanz gesehen. Ich habe natürlich aber auch ältere Häuser gesehen, aber ich habe eben auch viel, viel Neues gesehen und ich habe beeindruckende Architektur und beeindruckende Hochhäuser gesehen, die vor allem nachts blinken und diese Stadt macht nachts so einen sehr friedlichen, blinkenden Eindruck und das ist alles sehr schön und ich muss auch sagen, dass ich sehr beeindruckt war. Also das ist so ein bisschen zum ersten Teil und ich freue mich vor allem über die ganzen Diskussionen, weil das vielleicht den einen oder anderen hilft, da was draus zu lernen. Weil letztendlich geht es ja eigentlich mir darum, dass wir alle das so ein bisschen, also so gilt es mir, dass wir daraus was lernen und dass wir schauen, wie kann man es denn besser machen. Kommen wir wieder zum Thema, wie ging es weiter? Also wir sind da an dem Bahnhof angekommen. Ich hatte das ja gesagt, dass diese Gleisbette sogar gereinigt werden, dass das aussieht, als wenn das gestern eröffnet wurde, also Peking Hauptbahnhof. Wir sind dann zur Sicherheit und da musste man direkt hinterm Haupteingang kurz warten und dann haben die Sprengstoffabstriche gemacht. Also sie sind gekommen mit so einem Abstricher und haben irgendwie am Gepäck Abstriche gemacht, an der Kleidung Abstriche gemacht. Wir waren dort aufgehalten worden mit 60 Leuten. Die haben dann geschaut, in ihrem Sprengstoffgerät hat hier jemand Sprengstoffspuren. Und da dachte ich, boah. Also es kann wohl sein, dass auch hier mal eine Bombe hochgeht, weil sonst würden die das nicht machen. Aber vielleicht ist es auch nur so vorsorglich. Also ich habe da noch keine abschließende Meinung, warum die direkt, wenn man in den Hauptbahnhof reinkommt, dann so Sprengstoffabstriche machen. Dann kommt man an den Bahnhof und da ist natürlich ein Riesengewusel. Aber auch wieder alles super ordentlich. Super, super ordentlich. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Gleise alle angezeigt werden und dann geht man die Gleise runter und vor den Gleisen wartet man und da sind Schleusen. Und an diesen Schleusen muss man dann den Ausweis reinlegen und dann wird man zugelassen aufs Gleis und man wird erst zugelassen aufs Gleis, wenn der Zug dann irgendwann abfährt. Das heißt, wir mussten da kurz vorher warten. Was aber auch noch passiert ist, wir wurden angesprochen und dachte ich wieder als Berliner so, oh, was wollen die? Und das war der Gepäckservice und der hat uns dann erklärt, hier, das kostet irgendwie 15 Euro, wollen Sie das nicht das Gepäck abgeben, wir bringen das dann für Sie in den Zug. Und wir haben das dann gemacht, weil ich dachte, naja, warum nicht? Also, und ich hatte ja diese ganzen guten Erfahrungen bisher gemacht und dachte, naja, was soll da passieren? Also unsere Koffer werden schon nicht verschwinden und das ist tatsächlich sehr bequem, weil dann brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. Und dann wurde uns natürlich auch gezeigt, wohin wir müssen. Also hier ist euer Bahnsteig, da müsst ihr runter. Da ist die Sicherheit, da bitte warten. Insofern haben wir uns dann direkt sehr gut zurechtgefunden. Und dann sind wir Gleis runter. Der Gepäckträger hat dann schon in der Ferne gewunken. Der hat dann nochmal die Koffer abgezählt, hat gesagt, hier 1, 2, 3, das sind eure Koffer, alles schön verstaut. Und da hinten müssen eure Plätze sein. Der war dann weg, bezahlt wieder, zuvor alles mit Alipay, wirklich überall Alipay. Wir haben uns dann hingesetzt und dann habe ich natürlich diebisch drauf gewartet, wann es losgeht. Und es ging genau auf die Minute los. Was man sagen kann ist, das war wie aus einer anderen Welt, weil man fährt da also raus aus dem Bahnhof und dann am Anfang so ganz, ganz langsam und plötzlich beschleunigt der Zug. Das sieht also so ein bisschen aus wie der ICE tatsächlich, ein bisschen abgewandelt. Und die Beschleunigung geht dann auf, ich würde sagen, 340, 330, 350. Jetzt kommt's allerdings. Der bremst dann gar nicht mehr. Das heißt, die Erfahrung, die ich so in Deutschland gemacht habe, dass der Zug bremst, stehen bleibt, auch mal wartet, dann kommt ein Bahnhof, dann wird im Bahnhof langsamer gefahren, dann kommt vielleicht irgendwie eine Wohnsiedlung, wo man geklagt hat, dann wird da auch langsam gefahren, dann wird wieder beschleunigt, aber natürlich nicht auf 340. Und jetzt gibt's ja auch eine Diskussion, Züge tatsächlich in den letzten Tagen sollen nur noch 120 fahren. Kann man halten, was man will davon, aber für eine moderne Industrienation ist das nichts. Auf jeden Fall hat er dann nur noch wie so ein Pfeil beschleunigt und ist dann stundenlang auf Maximalgeschwindigkeit gefahren. Und währenddessen man da so sitzt, guckt man dann rechts, gibt so einen Bildschirm, da guckt man dann drauf. Manche würden es Propaganda nennen und ich würde sagen, es ist sehr clever gemacht, weil dort wird so die chinesische Seele gestreichelt. Das heißt, dass dort chinesische Autos gezeigt werden, chinesische Künstler gezeigt werden, Fabriken gezeigt werden. Man hat so das Gefühl, wenn man das immer so ein bisschen im rechten Augenwinkel verfolgt, dass China ein unglaublich modernes Land ist. Ich glaube, das machen die, weil das natürlich irgendwo Propaganda ist, aber das aktiviert sozusagen vielleicht auch die Kräfte. Das, was wir ja nicht mehr so haben, dass wir sagen, wir wollen Deutschland nach vorne bringen und wir sind ganz stolz auf Deutschland, das erlebt man dort nicht. Und da komme ich später noch in dem Video, da habe ich noch weitere Erfahrungen gemacht, dass man eben unglaublich stolz ist auf das, was man geschafft hat. Und das läuft halt permanent über diesen Monitor. Ich habe dann also mich so ein bisschen zurückgelehnt und dann rausgeschaut und festgestellt, China ist doch nicht nur reich, sondern da gibt es auch Dörfer. Und die Dörfer sehen jetzt nicht reich aus. Die sind aus Steinhäusern gebaut. Diese Steinhäuser müssen aus meiner Sicht auch teilweise sehr alt sein. Und die Dörfer sehen auch alle ähnlich aus, sind sehr verwinkelt. Aber sie gleichen auch nicht den indischen Dörfern, die ich auch gesehen habe. Das heißt, sie sind schon ein bisschen darüber. Aber man sieht ganz klar, dass also das ländliche China, das direkt 20 Minuten nach Peking folgt, wenn man mit dem Zug fährt, eben nicht ganz so reich ist wie Peking. Wenn man dann nach Shanghai kommt, dann stellt man fest, diese einstöckigen Steinhäuser werden dann plötzlich zweistöckig. Das sieht dann schon alles viel moderner aus. Und man kriegt so ein bisschen das Gefühl, dass das wahrscheinlich in 10, 20, 30 Jahren auch ganz anders aussehen wird, weil man ja davor gesehen hat, was haben die aus diesen Megastädten gemacht. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass auch diese ländlichen Gebiete in China eine Dynamik bald bekommen, die uns noch alle staunen lässt. Parallel dazu kommt plötzlich jemand und wischt. Also tatsächlich, die wischen den Zug während der Fahrt. Die Sitze sind tatsächlich sehr bequem. Man hat halt auch alle Verkabelungen, dass man Laptop laden kann, Handy laden kann und, und. Und wir sind dann also auch los in dem Zug und haben gesagt, wir haben Hunger, also müssen wir auch was essen. Das war sehr lecker. Also es war so ein bisschen undefinierter Fisch, undefiniertes Fleisch. Kann man nichts sagen. Und ich hatte auch keine Probleme. Also da muss man auch was dazu sagen. Ich bin so ein bisschen sensibel, was Magen-Darm angeht. Und wenn ich dann längere Zeit in Berlin essen gehe, dann kriege ich immer Probleme. weil ich das Gefühl habe, dass es hygienisch nicht immer ganz so top läuft in Berlin. In der ganzen Zeit in China hatte ich nicht ein Problem magen-darm-technisch. Ich will das nicht so sehr in so einem Video detaillieren, aber ich bin quasi wie so ein Sauberkeitsthermometer. Wenn es dann nicht mehr ganz so top ist, merke ich das sofort. Zweimal wurde während der Fahrt aufgeräumt, heißt Müll und ähnliches. Und eine Kontrolle fand natürlich nicht statt. Also die kontrollieren nicht, wenn man einmal sozusagen diesen Ausweis gescannt hat, die Fahrkarte ja mit dem Scan geklärt ist. Und dann ist man eben wie so ein Pfeil durch dieses Land und stellt fest, dass die an dieser Strecke bauen und dass diese Strecke auf Stelzen gebaut ist. Also die ist nicht direkt sozusagen auf dem Boden, sondern auf Stelzen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass diese Bodenzustände das nicht anders zulassen und dass das besser verankert werden muss oder dass Hochgeschwindigkeitszüge das eben brauchen. Mir war das nicht ganz klar. Was ich aber vor allem erklären möchte, ist, dass sie an einer Ausweichstrecke arbeiten, dass man wohl mehr Züge da durchleiten möchte, denn der Zug war komplett ausgebucht. Also bei uns war kein Platz frei. Insofern gehe ich davon aus, dass die Buchung sehr gut ist und die bauen das eben immer weiter aus. Insgesamt muss man sagen, das war sehr komfortabel, sehr ruhig und eben diese Propaganda, manche nennen es Propaganda. Ich finde es cool, dass man eben so ein bisschen diesen Nationalstolz kitzelt und dieser Pfeil durch diese Landschaft, links noch so diese alte Substanz, diese alten Dörfer. Boah, da konnte man alles sehen, das hatte was Interessantes. Was mir übrigens nicht so gut gefallen hat bei der Zugfahrt ist, dass man überall Hochhäuser sieht. Da kann man auch erklären, also ich habe das so gelesen und so verstanden, dass wenn man sich die Hochhäuser anguckt, da gibt es verschiedene Formate, so ganz alt und dann gibt es so Zwischenformate. Die ganz neuen Formate, die dann in Shanghai gebaut werden, die ich auch gesehen habe, die sind klasse, da würde ich auch einziehen. Das basiert aber auf diesen alten Hochhäusern. Und da gibt es eben diese verschiedenen Zwischenversionen. Eben sehr viel auch noch alte Substanz, aber schon mittlere Substanz und eben auch schon sehr viel ganz neue und ganz, ganz neue Substanz. Aber es ist auch diese Masse an Menschen, die irgendwie untergebracht werden müssen. Also wenn man mit dem Zug fährt, dann kann man auch so in die Weite gucken und dann sieht man irgendwo rechts oder irgendwo links dann einfach mal ganz schnell irgendwie 100 Hochhäuser und denkt so, naja, vielleicht so eine kleine Stadt oder weiß ich nicht, was das ist. Aber gewaltig mitten in die Landschaft gebaut, kann man natürlich jetzt nicht so ganz so schön finden. Wir sind dann irgendwann in Shanghai angekommen und jetzt kommt's. Ich habe natürlich genau und diebisch darauf gewartet. Zuletzt bin ich mit der Deutschen Bahn zu einem Interview nach auf Sylt, nicht nach Sylt, auf Sylt. Und hin hatte ich 2 Stunden Verspätung, zurück glaube ich 3,5 bis 4 Stunden Verspätung. Ich war da natürlich sehr, sehr neugierig, schaffen die Chinesen das wirklich, jetzt meinen Zug pünktlich nach Shanghai zu bringen. Und zwar auf die Minute. Es war tatsächlich auf die Minute. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, wir haben also an 2, 3 Bahnhöfen gehalten und an diesen Bahnhöfen gibt es so Reihen und dann wundert man sich, warum stehen die da alle so aufgereiht, also die Menschen, und stellt dann fest, dass in dem Boden ein Stein eingelassen ist, der ihnen genau den Weg zeigt zu ihrer Wagennummer und zum Eingang, dass die halt immer gleich halten, was ich auch faszinierend finde. Was man auch, ich finde, in Deutschland übernehmen sollte, weil warum nicht? Also auf die Minute genau abgefahren, auf die Minute genau angekommen und genau gleich geparkt. Das nennt man Präzision. Und das ist tatsächlich beeindruckend, wenn man das mal so ein bisschen tiefer sich anschaut und studiert. Den Vergleich zu Deutschland sieht und feststellt, na, es geht ja doch. Also Pünktlichkeit über hunderte Kilometer, Vollspeed, das geht. Und überhaupt keine Probleme. Also wir sind dann runter zum Taxi, mit dem Taxi ins Hotel, San Ridges, direkt an der Promenade, und wir kamen schon mit dem Taxi um die Ecke und da hat man schon gesehen, wow, das ist eine Skyline. Also wirklich toll. Es war noch nicht dunkel, weil wirklich beeindruckend wird es, wenn es dunkel wird, dann blinkt das alles und da laufen richtige Filme, so LCD-Filme auf diesen ganzen Hochhäusern. Von oben ist so ein, gibt es ein Citibank-Hochhaus, da läuft die ganze Zeit auf dem ganzen Hochhaus irgendwelche Animationen ab und. Und das ist natürlich, wenn man jetzt ein bisschen auch technisch affin ist, so wie ich das bin, ganz, ganz toll. Also ich war da geflasht und wir konnten also direkt von unserem Zimmer auf diese Promenade gucken. Davor ist dieser Huangpu-Fluss. Da sieht man auch, dass hier die Wirtschaft pulsiert. Das ist ja das industrielle Zentrum so ein bisschen in China. Alle paar Minuten ein Containerschiff nach dem anderen. Dann gibt's natürlich die Ausflugsboote. Und dann sieht man auch, dass auf der anderen Seite, da sind sozusagen so Flussbegrenzungen und die sind auch beleuchtet und animiert. Also jemand muss sich da hingestellt haben und gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier mal so eine super mega krass Show. Die zu erleben ist tatsächlich beeindruckend und toll. Und dann stellt man sich sofort die Frage, wie wollen wir da eigentlich mit Berlin mithalten? Also wir haben nicht einen einzelnen blinkenden Wolkenkratzer oder ein einzelblinkendes Hochhaus. Wir würden wahrscheinlich Umweltschutzklagen kriegen, wenn das nachts blinkt. Dann würden sich alle Nachbarn beschweren. Aber wie auch immer. Wenn man das eine sieht, denkt man, man ist in einer ganz anderen Welt. Man vermittelt dort eine Modernität, die vielleicht auch nicht im ganzen Land vorhanden ist, aber die man sonst so nicht kennt. Was haben wir in Shanghai gemacht? Wir waren im Zoo mit der Tochter, weil wir mussten uns natürlich auch immer um meine Tochter kümmern. Es war also nicht nur eine Forschungsreise, eine wirtschaftliche Forschungsreise von meiner Seite, sondern meine Tochter war auch noch dabei. Was uns aufgefallen ist, im Zoo gibt es solche Kühlschränke, die man irgendwie aus dem Späti kennt oder aus dem Supermarkt, wo man sich eben Getränke rausnehmen kann. Die sind verschlossen. Man kann aber mit Alipay quasi das scannen, dann diesen Kühlschrank sofort aufmachen. Also muss auch mega Synchronisation sein. Und dann kann man sich aber rausnehmen, was man will. Da haben wir gedacht, da klaut keiner. Also wenn so ein System im Zoo in Berlin stehen würde, wäre der Kühlschrank leer. Was wir auch festgestellt haben, im Zoo und in Disneyland, es gibt dort keine solche toxischen Szenen. Das heißt, im Disneyland war auch dann so eine Vorstellung und da standen alle vor der Bühne und es ist eine ganz entspannte, ganz friedliche Atmosphäre. Ich war auf einem Apache-Konzert, kann ich übrigens sagen, Apache ist absolut super. Ich habe ganz viele Konzerte gesehen, weil mich das immer sehr interessiert und ich glaube, das Leben bereichert. Apache ist so, dass der erfolgreicher Stimmung macht als Sting oder, also den kann man mit Lionel Richie vergleichen. Lionel Richie habe ich auch gesehen, war auch super toll in Berlin. Und bei Apache war es so, dass ich dachte, naja, man hört sich den mal an, der hat ja auch ein paar coole Songs. Aber ich kam da in der Waldbühne an, alle standen von Anfang bis Ende. Der Typ hat eine Show abgeliefert, wirklich, ich habe ja viel gesehen. Unglaublich. Aber, und darauf will ich hinaus, nach so 20 Minuten hat man halt sich rechts auf die Fresse gehauen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass nach so einer Stunde auf der linken Seite auch irgendwie was war. Das gibt es in China gar nicht. Das ist sowas von friedlich. Die zelten sogar im Zoo. Also die haben da so Zelte, ob die da über Nacht bleiben, weiß ich nicht. Aber die bauen da so Zelte auf, dass die so ganz ruhig sich hinsetzen. Da wird nicht gedrängelt, nicht geschubst, nicht geschrien in der Form. Also so Aggressivität, die ich aus Berlin kenne und die ich auch furchtbar finde. Diese toxische Aggressivität, ohne das jetzt zu detaillieren. Ich weiß, das ist ein belastbares Thema. Aber die gibt es dort nicht, sondern man setzt sich dann eben zu den Chinesen dazu, alle sind freundlich. Man sagt, dann kann meine Tochter da noch in der ersten Reihe stehen, dann wird die da in Ruhe nach vorne kommen. Macht sich überhaupt keine Sorgen. Also das ist tatsächlich eine ganz andere Welt. Zum Disneyland zu kommen, das Disneyland ist doppelt so groß wie in Paris. Habt Paris auch gesehen und aus meiner Sicht deutlich moderner und haben diese ganzen Karussells ausprobiert, 8 Stück, die sind alle größer, alle moderner als in Paris. Sorry, ist so. Am beeindruckendsten war tatsächlich Sumenia. Ich hatte kurzfristig das Gefühl, man ist da mit so einem Auto, so einem Polizeiauto rumgefahren, man kam da also rein, wurde dann erst gebrieft durch so eine Figur und man ist jetzt also selber Polizist vielleicht und muss jetzt hier in Sumenia, ja. Und die haben das so clever gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ganz kurz so, oh, habe ich jetzt gerade meinen Verstand verloren, weil ich habe das Gefühl, ich lebe jetzt hier in diesem Sumenia. Die haben also so eine 3D-Wand da aufgebaut und um dich herum und das so animiert, dass man das Gefühl hatte, man ist jetzt in diesem Film. Der Tochter hat es natürlich super gefallen. Wir sind dann später raus. In Paris haben wir nie ein Taxi gefunden. Wir haben immer riesen Heckmeck gehabt, wie wir da wieder abreisen. Da ist es so, alles absolut organisiert und Taxi ist da, Bus ist da, zur Station mit dem Schnellzug ist da. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Was aber ganz interessant war, wir waren also auf dem Weg und haben dann auch den Transrapid gesehen. Und ich habe dann noch zu meiner besseren Hälfte gesagt, da ist die Transrapid-Strecke. Und man kann das ja sehen, weil der hat keine Schienen. Das ist also nur Beton. Also man denkt so, der fährt über den Beton. Stimmt ja nicht, weil er schwebt ja. Ich habe dann gesagt, boah, wenn ich jetzt einen Transrapid sehe, dann flippe ich aus. Und dann kam tatsächlich einer. Und mit einer Affengeschwindigkeit. Ich wollte eigentlich noch fahren, aber wir hatten einfach nicht die Zeit, das alles zu machen. Und ich hätte ihn gerne gefahren, aber mit Rücksicht auf die Familie, die sehr viel Rücksicht auf meinen Entdeckungsdrang hatte, habe ich gesagt, nee, okay, wir fahren den Transrapid nicht. Aber ich habe ihn dann gesehen und dann, wie aus einer anderen Welt, schwebt der da an dir vorbei. Du sitzt da und denkst, und dann kommt der und haut da vorbei. Wow. Und wir waren an diesem Punkt, wo auch Comac ist, also der neue Wettbewerb von Boeing und Airbus, also die Chinesen wollen ja selber Flugzeuge bauen. Und dann siehst du da Comac, dieses Gebäude, alles nagelneu, auch sehr schön gemacht um das Gebäude. Und dann siehst du den Transrapiden, diese moderne Autobahn, auf der wir wieder waren, wo wieder alles blitzblank war. Und dann kriegst du so ein Gefühl, so, das ist hier Hightech. Wir sind dann wieder zurück vom Disneyland wieder ins Hotel, haben uns dann natürlich so ein bisschen die Stadt angeschaut, hat uns sehr, sehr gut gefallen, aber am wichtigsten ist natürlich diese Promenade da, Essen war auch alles top. Ich kann nur empfehlen, im St. Regis gab es auch ein Restaurant, da sich hinzusetzen, auch da war das Essen nicht teuer, aber da muss man tatsächlich gesessen haben und diese Promenade gesehen haben und ganz, ganz toll, also ganz tolle Stimmung und dann blinkt das, wie gesagt, alles. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben und da werde ich auch noch lange dran denken müssen und immer wieder dran denken müssen. Und da war das erste Mal, dass meine bessere Hälfte, Elvira, gesagt hat, komm, lass uns doch nochmal China machen. Ich habe dann gesagt, ja, warum nicht? Also vielleicht in 2 Jahren. Was wir aber gedacht haben, ist, wenn wir jetzt China so gesehen haben, dass wir als nächstes eben Japan, also nächste Osterferien geht's wohl nach Japan jetzt erstmal. Und das war's dann mit Shanghai, weil tatsächlich waren wir nur 3 Tage dort. Ja, ich hätte gerne mehr gesehen und ich will unbedingt zurück nach Shanghai, aber auf diesen Wegen, den wenigen, die wir da absolviert haben in Shanghai und diese Promenade, das Essen und die Restaurants, kann man sagen, da ist Bewegung drin und das ist gerade in der Innenstadt eine unglaubliche Modernität. Wir sind also nach Hongkong, also zum Flughafen wieder sehr modern, wir haben das da alles vor Ort gebucht, weil wir dachten erst, wir wollen vielleicht doch mit dem Zug fahren, aber wir haben uns dann entschieden, lieber doch nicht mit dem Zug, weil das für die Tochter natürlich schon sehr anstrengend ist, da 7 Stunden oder 8 Stunden von Shanghai nach Hongkong. Ich fand es ein bisschen schade, aber man nimmt ja dann auch gerne nochmal Rücksicht und Familie ist ja auch immer ein Kompromiss. Am Flughafen angekommen ist es so, dass die Sicherheit auf der linken Seite die Koffer durchsucht, wenn man am Check-in ist. Das heißt, wir wurden da auch rausgerufen, mussten irgendwas zeigen, war aber nichts Dramatisches. Aber man kontrolliert direkt danach die Koffer und die Check-ins sind alle noch mit Menschen besetzt, sind sehr freundlich. Mit dem Flug hat auch wieder alles auf die Minute gepasst. Was den Unterschied ein bisschen macht, ist, man kann sofort sehen, dass man früher ankommt. Das ist auch verrückt. Der aus dem Hotel, der hat uns dann zum Taxi gebracht und sagte uns dann auf dem Weg, ihr Flug ist 1/2 Stunde schneller. Der sieht das in seiner App. War ich auch beeindruckt. Also ich kenne nichts Vergleichbares in Europa, wo ich sehen kann, dass jetzt ein Flug früher quasi ankommt. Aber der hat das gesehen, hat mir das gezeigt und gesagt, ihr Flug ist heute früher geplant. Und dann sind wir in Hongkong angekommen. Und ich muss sagen, dass Hongkong ist eine Bettenbude. Also, Hongkong hat mir tatsächlich am Ende zwar gefallen in den Straßen Und nach 2 Tagen, also wir waren auch nur 3-4 Tage da, konnte ich mich so ein bisschen anfreunden mit Hongkong, weil wir dann so unterwegs waren am Pier und plötzlich hat man dann so gemerkt, boah, das ist ja doch ganz aufregend hier, viel zu entdecken, viele Geschäfte und so sehr pulsierende Stadt. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, also da stehen ja wirklich eine Betonbude nach der anderen. Ich habe dann immer Späßchen gemacht. Stellt euch mal vor, wir würden da in dieser Wohnung wohnen und gucken dann genau gegenüber auf die andere Wohnung und rechts ist auch eine andere Wohnung. Und das sind alles riesen Hochhäuser. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass Hongkong so wahnsinnig teuer ist. Das heißt also, man wohnt da irgendwo in Hochhaus 27, 3, Stockwerk 222 A oder B oder wie auch immer und zahlt dann auch noch Mördermiete. Keine Ahnung. Hongkong war nicht so meins. Was aber uns überrascht hat, ist, die müssen da sehr starke Naturgesetze haben, weil das ist ja so wahnsinnig beengt alles. Und ich denke mal, dass man mit Immobilien da eine Menge Geld verdienen kann. Aber es gibt dort eben auf diesen Inseln, da gibt es ja verschiedene Inseln, die sind auch teilweise mit Brücken verbunden, was auch infrastrukturell sehr beeindruckend ist, über diese Brücken da zu fahren, dass diese Inseln unberührt bleiben. Es ist sehr schöne Natur. Wir haben dann also, wie gesagt, so Stadtbummel gemacht und Sightseeing gemacht. Das hat uns dann in den Städten ganz gut gefallen und waren da auch auf so einem Markt, wo man dann sehr viel so T-Shirts und bla 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 alles Mögliche kaufen konnte und Erinnerungen. Aber wir haben eben auch Buddha besucht, also riesen Buddha. Ich blende das auch ein, riesen Buddha-Statue und ein Kloster. Das war natürlich ganz toll. Also das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Das war auf dem Berg, da war so ein bisschen nebelig und es war sehr schwül warm. Hongkong ist sehr grün. Wenn man nicht gerade in der Wohnung 723 Hochhaus 241 lebt, dann ist tatsächlich Hongkong sehr grün. Die Infrastruktur ist auch in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand. Die Brücken toll gebaut. Was wir auch gemacht haben, mit so einer kleinen historischen Junke, da gibt's also auch eine Lightshow. Sieht auch toll aus. Da haben sich also verschiedene Hochhäuser anscheinend zusammengeschlossen, machen so eine Lightshow und dann sitzt man da in dieser historischen Junke und denkt wieder, boah, sind wir in Berlin davon weit weg, weil wir haben weder die Hochhäuser noch haben wir die Lightshow. Aber tolles Erlebnis. Man merkt schon, dass Hongkong das Finanzzentrum ist. Aber also sage ich ganz klar, also ich würde in Shanghai leben wollen und ich würde auch in Peking leben wollen. Aber Hongkong, da bin ich mir nicht sicher. Wir haben dann also auch natürlich gegessen. Wir haben im Ritz-Carlton gewohnt. Das Ritz-Carlton ist untergebracht in dem höchsten Tower in Hongkong und haben da eben oben gewohnt und haben runtergeschaut auf Hongkong und auf die ganzen Hochhäuser, hatte einen super Blick. Was vor allem beeindruckend war, war der Hafen, der quasi permanent arbeitet, beladen wird, umbeladen wird. Ein Schiff nach dem anderen geht da rein und raus und dann merkt man diese Dynamik, die auch Hongkong hat, was diesen Hafen angeht. Wir waren dann also dort essen nach Empfehlung und haben dort das Steak gegessen und dann habe ich dort einen Chardonnay getrunken und am nächsten Tag waren wir in dem anderen Restaurant und da habe ich dann einen Kellner gehabt, der war also Chinese, war so mittleren Alters, würde sagen so 30, 35 und ich habe gesagt, ich habe gestern bei Ihnen auch in einem anderen Restaurant einen Chardonnay getrunken, kann ich den wieder trinken? Und dann rannte er los und kam dann wieder mit diesem Chardonnay. Und dann habe ich gesagt, toll. Und dann war er so wahnsinnig stolz. Man konnte sehen, wie stolz er darauf ist. Und sagte, ja, wir in China können jetzt eben auch Chardonnay. Und da habe ich sowas erlebt, was ich eben in Deutschland gar nicht mehr erlebe, dass man so wahnsinnig stolz auf gewisses Erreichtes ist. Und dann rannte er, nachdem ich dann gesagt habe, das ist aber wirklich toll und so tolle Erfahrung, das wusste ich gar nicht, los. Und hat mir einen Whisky gebracht. Und den habe ich jetzt auch als Dankeschön für die Reise von meiner besseren Hälfte gekriegt. Das ist dieser Whisky. Und das ist ein chinesischer Whisky. Und dann guckte er mich an und sagte, ja, wir können auch Whisky. Und das ist auch ganz toll. Und probieren Sie das mal. Und dann habe ich das probiert. Und es schmeckt wirklich klasse, dieser Whisky. Und was aber davon geblieben ist, ist eben dieser wahnsinnige Stolz dieses Kellners auf das chinesisch Erreichte. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen der Kontrast zu dem, was wir hier erleben, dass wir ja wirklich damit kämpfen, mit dem Niedergang und mit diesen wirtschaftlichen Problemen und dass uns so ein bisschen das verloren gegangen ist, dass man auf Erreichtes auch so stolz sein kann. Und der Chinese hat mir dann nochmal gezeigt, was es eigentlich bedeutet, stolz darauf zu sein, auf das eigene Land und auf das eigene Erreichte und wirklich davon auch bewegt zu sein und das auch zeigen zu wollen. Und hier ist das ja teilweise verpönt. Wir dürfen ja schon gar nicht, also wenn wir besonders stolz sein wollen oder so, dann ist gleich rechte Ecke, bla 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 bla. Aber so kommt ein Land nicht wieder auf die Beine. Und so kommt man auch weltweit nicht wieder auf die Beine, wenn man immer so schlurfi da durch die Welt eiert und alles, was stolz macht, will man am liebsten nicht, weil das könnte ja am Ende irgendwie ins Rechtsradikale abdriften. Ja, damit will ich eigentlich auch mein Video beenden, mit diesem Stolz dieses Kellners, was mich sehr beeindruckt hat. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich mache jetzt demnächst wieder ein Video über die wirtschaftliche Situation. Da jagt ja eine schlechte Nachricht tatsächlich die andere, wie zu erwarten. Die Prophezeiung, die ich immer gemacht habe und seit Jahren mache, dass es immer schlimmer wird, tritt jetzt ein, es wird immer schlimmer. Aber eben hier nochmal danke für die Aufmerksamkeit und danke für das intensive Diskutieren. Freut mich. Und dann schauen wir mal, wie das in 2 Jahren in China aussieht. Also ich werde wieder nach China kommen und vielleicht was bleibt noch. Ich habe auf jeden Fall 3 Kilo, 4 Kilo zugenommen in den 2 Wochen, habe nur gegessen, habe ich das Gefühl. Und bin natürlich jetzt auf Diät, das ist natürlich wirklich hart. Aber ja, tolle Erfahrung. Also ich will das jetzt nicht zu weit führen, aber wirklich tolle Erfahrung. Danke an euch fürs Zuhören, danke fürs Diskutieren und wir hören und sehen uns in einer Woche Sonntag wieder. Welcome to Hong Kong. 海里作伴。